Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 6. Februar 2023. Andreas schaut aus dem Fenster und er sieht den See wieder.
Ja, ich sehe den See wieder und zwar klar und deutlich. Eine leichte Nebelschicht liegt noch drüber, der knallharte Winter. Einbruch, den wir hatten in den letzten Tagen, ist wieder vorbei. Wir kamen auf fast minus 30 Grad und das ist wirklich schon gewaltig. Aber jetzt haben wir wieder Plusgrade um die 0 bis 2 Grad und es taut jetzt wieder ein bisschen, aber das sind hier die normalen Vorgänge. Der See changiert hervorragend. Wir erwarten heute einen ganz normalen durchschnittlichen Wintertag.
Ja, genau. Und das ist das Schöne. Es ist wieder normal hier. Also diese sehr tiefen Temperaturen bis fast minus 30 Grad. Das sind schon Naturkräfte. Das kann man nicht anders sagen. Und da sind auch Menschen oft, ja, wenn sie nicht richtig gewappnet sind, ganz schön in der Bredouille. Also wenn man die Dinge so beobachtet, dann sieht man eben, wie stark Naturkräfte wirken können und wie klein und wie unbeholfen der Mensch dann wirkt. Nicht vergleichbar, sondern auf einer ganz anderen Ebene das Erdbeben in der Türkei an der Grenze zu Syrien, wo inzwischen ja tausende Tote schon vermeldet werden. Und das sind natürlich sehr, sehr tragische Ereignisse und man kann in diesem Fall einfach nur Licht und Hilfen, eben geistige Hilfen auch schicken, indem man betet.
Ja, unsere Wünsche sind wirklich jetzt bei all den Menschen, die jetzt zu den Opfern zählen und auch eben hoffen noch ihre Lieben, die vielleicht verschwunden sind, verschüttet sind, dass man sie wieder heile irgendwo bergen kann. Das sind eben halt katastrophale Situationen. Zurück aber jetzt zu unserer Situation hier mit dem eiskalten Winter. Wir hatten zum Beispiel auch einen Stromausfall zum Beispiel, wobei wir dann mit den Aggregaten natürlich gut bestückt sind. Das ist ja hier so typisch, was wir hier haben. Auf ein solches Erdbeben, da kann man natürlich sich nicht wirklich drauf vorbereiten, außer im Vorfeld, wenn man irgendwo hinzieht, zu gucken, wie groß ist da das Erdbebengebiet oder die Gefahr dort. Aber in solchen Dingen, wie zum Beispiel dieser knallharte Wintereinbruch, wo dann eben halt auch dann ja, der Strom einmal ausfallen kann und das auch für länger. Da ist es schon wichtig, vorbereitet zu sein. Und ich glaube, auch im Moment ist es so, weil der Winter in Deutschland wohl auch relativ milde sind, dass viele schon irgendwie glauben, ach ja, eigentlich ist das Problem schon gelöst. Man gerät immer relativ schnell wieder in eine Beruhigung, um nicht zu sagen sogar teilweise Trägheit. Aber es ist ja auch gut, wenn man ruhig bleibt, aber man sollte immer geistesgegenwärtig beobachten. Die Themen wie zum Beispiel die Stromversorgung und der plötzliche Ausfall, Blackout und so weiter, ist auf gar keinen Fall vorbei.
Nein, wir kommen da, wenn wir die Zeit noch haben, nachher auch zu diesem Thema. Ich gehe noch einmal ganz kurz in das Erdbebengebiet zurück in die Türkei. Dort herrschen nämlich auch Minustemperaturen. Dort ist Winter und insofern ist das alles doppelt und dreifach schwer und schwierig. Also wer von euch in einem Moment, wo er sich ansonsten Gedanken entleeren konnte, befindet, der möge ein Gebet zu den Menschen dort schicken, die vor Ort wirklich im Moment Grausames durchmachen. Und umso dankbarer dürfen alle die sein, wir alle, die wir in anderen Zu- und Umständen leben dürfen, die sich natürlich auch verändern können. Das ist der Grund, warum wir auch zum Beispiel vor jedem Essen, vor jeder Mahlzeit ein Dankgebet sagen, also auch demütig danken dürfen. Denn auch das, wie man an solch einem aktuellen Beispiel sieht, ist dann nicht mehr selbstverständlich. Ja, wir kommen mal zu der nächsten aktuellen Meldung. Da habe ich erst gedacht, Andreas, das ist eine Ente. Aber das ist keine Ente, sondern die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die wird mit dem UNESCO-Friedenspreis ausgezeichnet werden. Und zwar, weil sie so mutig war und so mutige Entscheidungen getroffen hatte im Jahr 2015. Denn da hatte sie 1,2 Millionen Flüchtlinge in Deutschland aufgenommen. Also Flüchtlinge würde ich in diesem Fall mal in Anführung setzen. Und die Jury, die hat also diese mutige Entscheidung gelobt. Die Jury ist benannt nach dem früheren Präsidenten der Elfenbeinküste, Felix Houphouët-Boigny heißt dieser Friedenspreis und ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Und dieser Preis wird seit 1989 an Institutionen oder Einzelpersonen verliehen, die sich um die Sicherung des Friedens verdient gemacht haben.
Natürlich kein Wort der Kritik in irgendeiner Form, sondern es wird weiterhin schlicht und ergreifend dieselbe Agenda durchgezogen. Wie gesagt, das beginnt schon mit dem Begriff und der Terminologie der Flüchtlinge. Dieser Begriff ist mittlerweile inflationär geworden und vor allem bedeutet das eines, dass die wirklichen Flüchtlinge, die sind nämlich definiert, dieser Begriff ist definiert in der Genfer Flüchtlingskonvention und dort steht genau drin, was ein Flüchtling ist, nämlich einer, der wegen seiner Rasse, seiner Hautfarbe, seiner sexuellen Orientierung, politischen Einstellung und so weiter bedroht wird, gejagt wird und aus diesem Grunde eben halt Unterschlupf sucht als Flüchtling. Alles andere sind Einwanderer, die aus der Situation heraus, dass es ihnen nicht gut geht, was nachvollziehbar ist, sie natürlich dann den goldenen Westen suchen, weil dort sind die Infrastrukturen natürlich auch durch das Volk über die Jahrzehnte aufgebaut worden und man dann in diese Sozialsysteme rein flüchtet. Das ist zwar ein Fluchtvorgang aus ihrer persönlichen Situation und ich kann jeden verstehen, der das tut, aber das ist eben halt letztendlich eine Einwanderung. Und eine unkontrollierte Einwanderung, ich stelle mir vor, hier so in Kanada, dass man einfach so einwandern kann und man nennt das dann eben halt Migrationspakt. Und dieser Migrationspakt, der Begriff Pakt ist ja schon so ein bisschen auffällig, also der zeigt natürlich, dass zum Beispiel auch Frau Merkel mit zum Beispiel afrikanischen Diktatoren Verträge geschlossen hat und gesagt, wir werden eure Leute dann zum Teil aufnehmen. Das hier mit diesem Gütesiegel nochmal zu veredeln und zu sagen, jetzt bekommt sie da diesen großen Preis. Wie heißt der Preis nochmal? Ich habe jetzt den.
Auch das verlangst du nicht von mir, dass ich das nochmal sage.
Also den, egal, wie auch immer, dass sie dafür jetzt noch geehrt wird in einer ganz großen Form, das ist schon wirklich den UNESCO-Friedenspreis. Ich sehe es gerade auf deinem Bildschirm.
Ach so, der hat ja diesen komplizierten Namen. Ich habe den jetzt doch nochmal rausgesucht. Also nach dem früheren Präsidenten der Elfenbeinküste, Felix Houphouët-Boigny Friedenspreis, so heißt er. Und übrigens wird da auch erwartet, der Vorsitzende der Afrikanischen Union, der senegalesische Präsident Macky Sall, sowie zahlreiche weitere Präsidenten afrikanischer Länder. Andreas, du hast gerade gesagt, da wurden Verträge gemacht mit Deutschland und den afrikanischen Ländern. Das weißt du aber jetzt nicht konkret, das nimmst du an.
Nein, die sind wohl gemacht worden. Die ganzen sind ja auch ratifiziert worden dann in Marrakesch seinerzeit. Ganz klar, wo man dann gesagt hat, so läuft dieser Migrationspakt ab. Wie gesagt, es geht nicht um Flüchtlinge. Und man hat dort festgehalten, dass man afrikanische Einwanderer nach Deutschland aufnimmt. Interessanterweise aus warme Gefilde heraus in kalte Gefilde des Nordens, wo sie natürlich damit auch fossile Brennstoffe jetzt brauchen, um in irgendeiner Form überhaupt ihre Körpertemperatur zu erhalten. Also man hat den Migrationspakt nicht dahingehend gestaltet, dass man sagte, wir sorgen jetzt aus der westlichen europäischen Welt dafür, dass die Menschen dort unten bleiben können. Alleine schon aus Klimaschutzgründen. Ich frage mich immer, wie sich das mit diesem Klimanarrativ überhaupt verhält, indem man die Leute aus der Wärme in die Kälte holt, wo sie dann eben künstliche Wärme brauchen. Das passt ja alles vorne und hinten nicht zusammen.
Wie auch immer, so ist es. Die gute Frau Merkel, die kommt jetzt zu Ehren wieder einmal und muss man nicht weiter kommentieren, haben wir jetzt gemacht. Andreas, du hast gerade vom Goldenen Westen gesprochen, in den dann die Migranten und auch Flüchtlinge fliehen wollen und es auch tun. Und im Moment ist Deutschland nicht nur an der Kante, sondern über die Kante rüber. Es fehlen überall Wohnungsplätze. Wohnungen werden nicht mehr in dem Maße gebaut. Die Landkreise, die Gemeinden und Kommunen sind voll am Anschlag und sagen, nicht einen einzigen mehr können wir aufnehmen. Wir haben ein Video eingestellt, das ist von Achtung Reichelt produziert worden über Upal. Das ist dieser Ort, der 400 Flüchtlinge aufnehmen soll, sogenannte Flüchtlinge, obwohl der Ort an sich nur 500 Einwohner hat und wo jetzt tatsächlich die Medien und viele andere, auch Politiker, über die Einwohner, die dies verhindern wollen, herfallen und sie als Nazis und als Rechte bezeichnen. Also diese ganze Situation, die wir in Deutschland derzeit erleben, die eigentlich seit 2014, seit 2015 so Richtung Höhepunkt gesteuert ist, die ist ja eigentlich kaum noch beherrschbar.
Naja, also mit jedem dieser einzelnen Vorgänger, wo dann unisono affektmäßig die Massenmedien dann draufschlagen und die rechte Keule schwingen, wird das Spiel offensichtlicher und immer mehr Menschen erkennen die Ungerechtigkeit, weil die Menschenrechte, die diese Bewohner in diesem Dorf einfordern, zum Beispiel das Recht auf Sicherheit. Und die fühlen diese Sicherheit natürlich gefährdet bei 400 Einwanderern gegenüber 500 Bewohnern. Es kommt also dann pro Bewohner ein Einwanderer dazu. Und die meisten von denen sind halt junge Männer, das weiß man auch. Und dass da natürlich Ängste auftauchen, das jetzt als rechtsextrem zu bezeichnen, ist natürlich eine unfassbare Entgleisung. Aber es wird immer so weitergeführt. Und ich denke, vor ein paar Jahren, als die Menschen in Berlin auf die Straße gegangen sind, haben demonstriert gegen die Corona-Politik beispielsweise, es war ja eine ähnliche Situation. Und wenn man dann die Berichterstattung dazu gesehen hat und hat dann plötzlich mehr oder weniger alle als Extremisten mit Hakenkreuzen dann mehr oder weniger stigmatisiert, da hat man natürlich festgestellt, das sind Lügen, das stimmt einfach nicht. Und mit diesen Lügen kommt man irgendwann nicht durch. Und je länger diese Unwahrheiten verbreitet werden, desto mehr verlieren sie auch ihre noch restliche Zuhörerschaft, die überhaupt noch an die Massenmedien, an die Hofmedien oder Hofberichterstatter glauben.
Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Und wenn man so etwas überstrapaziert und wirklich jeden harmlosen Mitmenschen schon so bezichtigt, der irgendwie zu irgendeinem Thema anderer Meinung ist, als es da draußen der allgemeine politisch korrekte Tenor ist, ja, irgendwann merkt es denn auch der Letzte, wenn er dran ist, obwohl er vielleicht vorgestern den anderen noch mitbezichtigt hat oder zumindest nicht widersprochen hat. Also das heißt, auch diese Entwicklung läuft immer weiter. Ich möchte aber nochmal auf deine Formulierung Goldener Westen kommen. Ja, vielleicht gab es diesen Ruf einmal, aber da wird ja ordentlich am Lack gekratzt. Wir haben letzte Woche am Donnerstag einen Sonderpodcast hier produziert, unter anderem eben wegen des Themas, dass jetzt in zum Beispiel der britischen Times auch deutsche Politiker, aber auch aus anderen Ländern genannt werden, die überhaupt gar nicht mehr in Zweifel ziehen, dass der Westen, der sogenannte Westen, USA, Großbritannien, hinter den Nord Stream Pipeline Anschlägen stecken könnten. Also das ist ja schon mal ein ziemlicher Hammer gewesen, was da für eine Diskussion losgegangen ist. Und gestern wurden wir überrascht, weil die Meldung die Runde machte, dass der ehemalige israelische Ministerpräsident Naftali Bennett sich in einem 5-stündigen Interview mit einem israelischen Journalisten zu Wort gemeldet hat und eben auch dieses Interview veröffentlicht hat, also auch einige Passagen extra nochmal herausgenommen hatte. Und das, was gestern kursierte, war, dass Bennett also behauptete, dass er kurz nach dem Kriegsausbruch in der Ukraine im Februar letztes Jahr in Russland gewesen sei und Herrn Putin besucht hatte und anschließend nach Berlin weitergereist. Also das sind alles offizielle Daten gewesen und sich mit Bundeskanzler Scholz beraten hatte. Und dieses Interview, dieses Gespräch, das Bennett am Samstagabend auf seiner Facebook-Seite unter anderem veröffentlichte, das zeigt einiges, was uns heute verwundert. Also er sagte, ich wusste damals, dass Selenskyj in Gefahr ist. Er war in einem Bunker, dessen Standort unbekannt war. Und er sei auch zu ihm hingereist, also nein, er sei zu dem russischen Präsidenten Putin gereist, habe ein etwa 3 bis 4 Stunden Gespräch mit Putin geführt und habe, weil er sich Sorgen um Selenskys Gesundheit gemacht hatte, Putin gefragt, ob dieser Selensky töten wolle. Putin habe dies verneint. Bennett sagte, er habe dann Putin gebeten, ihm sogar sein Wort zu geben dafür. Und Putin habe geantwortet, ich werde Selensky nicht töten. Und nach diesem Treffen habe er Selensky noch auf der Fahrt vom Kreml zum Flughafen direkt angerufen. Das meldet hier auch übrigens unter anderem der Fokus. Hör zu, ich komme aus dem Gespräch, er wird dich nicht töten, habe er Selensky damals gesagt. Und dieser habe gefragt, ob er denn sicher sei, der Herr Bennett. Und der habe geantwortet, 100%. Und etwa 2 Stunden später habe der ukrainische Präsident dann von seinem Büro aus ein Video aufgenommen, in dem er versichert habe, er habe keine Angst um sein Leben. Das war Step 1. Step 2 folgt gleich. Ich würde dich aber mal fragen wollen, Andreas, ist so etwas üblich? Also wird sowas vorher abgesprochen, dass ein, ich sage in Anführung, Diktator dem anderen zusichert, nicht getötet zu werden?
Es ist ganz schwer zu sagen und das auch zu beurteilen, weil es ist schon ein ungewöhnlicher Vorgang insgesamt. Deshalb schon, weil ja diese rote Linie, die Putin ja gestellt hatte und alle wussten ja, es läuft auf einen Krieg hinaus, es ist ja nichts Neues gewesen. Und als dann die Sanktionen durchgezogen wurden von den sogenannten westlichen Staaten, die ja, wie gesagt, nur 10% der Weltbevölkerung unter sich vereinen, zu denen aber dann nicht gehörte zum Beispiel Israel. Das heißt, Jerusalem hat sich dem nicht angeschlossen. Das heißt, die haben sich offenbar neutral gehalten, wie zum Beispiel auch die Türkei, die sich ja auch neutral gehalten haben, obwohl sie sogar NATO-Mitglied sind. Und jetzt gibt es natürlich in der alternativen Szene immer wieder die Situation, alles ist im Detail geplant und geregelt und gesteuert. Und aus diesem Grunde ist das alles nur eine Riesenshow. Ich bin da vorsichtig, weil die Menschheit besteht nun einmal aus Menschen. Das ist das Übliche. Und auch die führenden Personen sind Menschen mit Fehlern, Problemen, aber auch mit Gewissen. Übrigens auch mit Eigenschaften, die man als naiv oder dumm bezeichnen kann. Auch solche gibt es dabei. Also wir sind da ja ganz gesegnet. Auf jeden Fall sage ich dazu, ich kann mir nur vorstellen, dass dann auch mal Fehler gemacht werden oder manche Menschen aus dem Ruder laufen. Das merkt man dann, wenn zum Beispiel die großen Hofmedien plötzlich ganz irre anfangen, um sich zu schlagen oder beispielsweise irgendwelche Sonderprogramme zu fahren oder Ablenkungsmanöver, wie zum Beispiel einen weißen Luftballon, der eben angeblich aus China irgendwo über Amerika treibt, als ob man mit den heutigen modernen Möglichkeiten nicht in der Lage wäre, auch lenkbare Strukturen zu fahren, und lässt da einfach einen Ballon sich von der Luft treiben, um dann zu sagen, den übrigens jeder vom Boden her sehen kann. Und das ist ja aus meiner Sicht ein klares Ablenkungsmanöver, wo es wirklich um nichts geht. Und da scheint im Hintergrund, gerade in Anbetracht dieser Situation, was wir hier gerade besprechen, dass dieser ehemalige Ministerpräsident von Israel solche brisanten Gespräche geführt haben will, da passt das natürlich ein bisschen mit ins Bild.
Aber ich finde noch brisanter das, was er jetzt nachgeschoben hat. Also Punkt 1, er hat mehr oder weniger mit Putin abgesprochen, Selenskyj bleibt am Leben. Punkt 2, was jetzt veröffentlicht wurde, ist, dass genau dieser ehemalige israelische Ministerpräsident Naftali Bennett, er war übrigens vom 13. Juni 2021 bis 30. Juni 2022 in diesem Amt. Er ist aber auch in Israel Wirtschaftsminister gewesen und lange im Kabinett von Netanyahu auch. Also ist ein arrivierter Politiker dort. Und er sagt jetzt, dass es eigentlich eine gute Chance kurz nach dem Kriegsbeginn gegeben hatte für Friedensverhandlungen. Und Putin und auch Selenskyj seien zum Einlenken bereit gewesen. Naftali Bennett sagt, eine Einigung war in Reichweite, aber westliche Politiker sollen diese Einigung verhindert haben. Allen voran der damalige britische Premier Boris Johnson. Das sind natürlich heftige Aussagen. Es heißt hier in einem Artikel, es gibt übrigens zu dieser Meldung im Prinzip im deutschsprachigen Raum noch nicht so viel. In den englischsprachigen Medien läuft das gerade viral. Also Bennett erinnert daran, dass Putin in den ersten Monaten des Krieges jedes Treffen mit Selenskyj ablehnte. Bennett sagt, Putin war bis zu diesem Zeitpunkt der netteste Mensch der Welt. Plötzlich aber sah er mich kalt an und sagte, das sind Nazis, das sind Kriegstreiber, ich werde mich mit ihm nicht treffen. Er erläuterte auch die schwierige Lage, in der er sich während des Krieges befand, weil wörtlich die Vereinigten Staaten glaubten, dass Israel alles in seiner Macht Stehende tun würde, um der Ukraine zu helfen. Angesichts der Beziehungen des Landes zur internationalen jüdischen Gemeinschaft hielt Bennett es für angebracht, eher eine neutrale Rolle anzubieten. Allein das, Andreas, zeigt ja schon mal, dass es eine sehr knifflige Situation auch für Israel gewesen ist.
Aber das ist das, was ich gerade meinte, auch diese neutrale Rolle, die hier natürlich Jerusalem gespielt hatte. Und es hat natürlich diese zweite Nachricht einen gewaltigen Charakter. Weil wenn es heißt, dass Boris Johnson eventuell solche Friedensverhandlungen boykottiert haben sollte, muss man sich immer fragen, warum. Und das sind ökonomische Interessen. Ein Krieg, wie er heute geführt wird, ist nicht wie früher, dass er gewonnen werden soll, sondern er soll nur lang dauern und teuer sein. Es geht nicht darum, wer gewonnen hat. Diesen Afghanistan-Krieg zum Beispiel hat die USA insofern gewonnen, dass entsprechend die großen Rüstungskonzerne ihre Gewinne gemacht haben, auf Kosten der Menschen und Steuerzahler natürlich, die dann natürlich bereit war, dort die Freiheit am Hindukusch zu verteidigen. Das ist genau die Situation. Und wenn man jetzt einen Krieg so lange vorbereitet, und das haben ja mittlerweile die Westlichen, wie zum Beispiel Frau Merkel, wie Herr Macron oder eben halt auch Boris Johnson, die ja im Nachhinein gesagt hatten, dass sogar das Abkommen von Minsk im Prinzip nur vorgeschoben war und einer Strategie diente, die Ukraine für einen Krieg zu rüsten. Ich meine, das liegt ja ganz offen auf der Hand. Und wenn jetzt plötzlich jemand kommt und will Frieden, nachdem man jetzt alle entsprechenden Gänge hochgeschaltet hat, um jetzt auch in die Gewinnphase zu kommen, also in die profitable Phase zu kommen, nämlich in dem Moment, dass die Rüstungsindustrie jetzt angeschmissen wird, da passt natürlich eine Friedensverhandlung überhaupt nicht zu dem Spiel. Wir dürfen das nicht vergessen.
Ich möchte das mal hier ein bisschen ausweiten, was Naftali Bennett dazu gesagt hat. Also er hatte, wie gesagt, einem israelischen Journalisten ein 5-stündiges Interview gegeben. Ich bin gespannt, was da noch alles eventuell herauskommen könnte. Und es heißt hier also, das hat jetzt Express.at bekannt gegeben oder schon mal übersetzt auch, eine Einigung zwischen Selenskyj und Putin, zumindest ein Waffenstillstand, erschien durchaus realistisch. Einige NATO-Staaten, ganz besonders der damalige britische Premier Boris Johnson, blockierten aber sämtliche Friedensbemühungen. Also wie wir sehen, nicht er allein, sondern einige NATO-Staaten noch mehr. Der Kampf gegen Putin hatte Priorität, heißt es weiter. Er sollte unbedingt fortgesetzt werden, selbst wenn dabei die Zerstörung der Ukraine voranschreitet. Hinweise auf diese Vorgänge häufen sich schon seit längerem und erstmals bestätigt sie jetzt auch Israels Ex-Premier. Und das Video von seinem Interview hatte er nicht nur bei Facebook, auch auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht. Und demnach, ich gehe da noch mal rein, hatte Bennett am 4. März 2022 Russlands Staatschef Putin getroffen, zwecks Vermittlung zwischen Putin und dem ukrainischen Präsidenten. Und seine Bemühungen habe er dabei mit den USA, mit Frankreich, Deutschland und dem Vereinigten Königreich koordiniert. Letztlich hätten aber die westlichen Verbündeten seine Bemühungen zur Beendigung des Krieges in den Anfangstagen bereits blockiert, obwohl, es sei wiederholt, eine Einigung durchaus greifbar war. Kiew und Moskau hätten großen Zugeständnissen zugestimmt, sagte Bennett. Die russische Seite habe die sogenannte Entnazifizierung als Voraussetzung für einen Waffenstillstand fallen gelassen. Dabei definierte Bennett Entnazifizierung mit gleichbedeutend mit der Entfernung von Herrn Selenskyj. Putin habe ihm zugesichert, er werde eben das Leben Selenskyjs schonen. Doch das war nicht das einzige Entgegenkommen. Darüber hinaus werde Moskau nicht mehr die Entwaffnung der Ukraine anstreben, hatte Putin erklärt. Und auf ukrainischer Seite verzichtete Selenskyj wiederum auf das Streben nach einer NATO-Mitgliedschaft, was laut Herrn Bennett der eigentliche Grund für den Einmarsch Russlands war. Also das sind ja schon sehr interessante Hintergrundinformationen.
Ja, vor allem sind das gewaltige Headlines, die dahinter stehen. NATO-Verzicht, plötzlich Frieden, die gesamten Kosten, die man mittlerweile investiert hat seit dem Jahr 2014, um in die profitable Kriegsphase natürlich zu kommen, die wären dann natürlich weg gewesen. Und wenn wir jetzt also erkennen, dass Boris Johnson sogar ganz konkret dazwischen gegrätscht ist und hat auf jeden Fall versucht, einen Friedensverhandlung oder einen Waffenstillstand zu verhindern, aus den bekannten Gründen, dann weiß das natürlich auch Putin. Da wird auch plötzlich klar, warum der Kreml relativ schnell aus der sofortigen Situation nach der Sprengung der Nord Stream 1 und 2 gleich gesagt hat, da steckt wahrscheinlich eventuell sogar Großbritannien hinter. Also das könnte man dann natürlich reininterpretieren, denn Putin wird ja diese ganzen Gespräche auch kennen. Also so langsam schließt sich da natürlich so ein Gesamtbild auch in irgendeiner Form.
Ich möchte noch weiter vorlesen, was Naftali Bennett in diesem fünfstündigen Interview gesagt hat. Also es ist eben nicht nur Boris Johnson, sondern er spricht über die westlichen Staats- und Regierungschefs. Die haben diesen Vermittlungsbemühungen unterschiedlich gegenübergestanden. Der britische Premier Boris Johnson habe eine wörtlich aggressive Linie vertreten, während Frankreichs Präsident Macron und der deutsche Bundeskanzler Scholz wörtlich pragmatischer gewesen seien. Während Präsident Biden aus den USA wiederum beide Positionen vertreten haben soll.
Also ich glaube, hier gibt es diese Situation guter Kopf, böser Kopf. Wir dürfen nicht vergessen, es gibt die transatlantische Achse. Welche sind das? Das ist Großbritannien und das ist USA. Das ist die eigentliche transatlantische Achse. Das ist das Bündnis. Und wenn dann beispielsweise jetzt hier in dem Moment der böse Kopf, jetzt sage ich mal, der von Boris Johnson gespielt wird, Herr Biden sich hinstellt und sagt, okay, eigentlich hätte er auch nichts dagegen, dann ist die Frage zu stellen, ist das tatsächlich so oder spielt dahinter eine Strategie? Und wenn wir natürlich wissen, dass Boris Johnson zur transatlantischen Achse gehört, also in Absprache mit USA grundsätzlich arbeitet, dann ist natürlich ein Macron oder ein Olaf Scholz mehr oder weniger ein Anhängsel und die haben sich dann natürlich irgendwann unterzuordnen.
Es geht noch weiter. Also das ist schon eine aus meiner Sicht sehr brisante Information, was wir hier erfahren. Denn wohlgemerkt, dieser Ukraine-Krieg verändert die gesamte Weltlage. Die Nahrungsmittelprobleme, die Lieferprobleme, die Produktionsprobleme für alles, was die Menschen brauchen, nämlich Essen, Trinken, Energie, hängen unmittelbar mit diesem Ukraine-Krieg zusammen, ob in Europa oder bis nach Afrika, in alle armen Länder, in die südamerikanischen Länder. Das heißt, dieser Krieg ist ja inzwischen, man kann es nicht als Weltkrieg bezeichnen, aber es ist ein Krieg, der die Welt betrifft. Und wenn man das jetzt hier sieht und hört, bevor ich hier weiter noch reinlese, Andreas, frage ich dich, kannst du das einordnen? Warum wird so etwas jetzt veröffentlicht? Und zwar von israelischer Seite.
Nein, ich kann es nicht wirklich einordnen. Ich kann da nur spekulieren. Und das ist etwas, was mir schwerfällt bei diesem ganz brisanten Thema. Eine Möglichkeit sollten wir nicht komplett außer Acht lassen, dass es eventuell nicht zum großen Spiel gehört, sondern hier eventuell dieser ehemalige Ministerpräsident von Jerusalem, also von Israel, dass der einfach ein Zeichen setzen will, weil er nicht damit einverstanden ist, vielleicht sogar, weil sein Gewissen von hinten an die Stirn geklopft hat. Wir sollten es nicht pauschal grundsätzlich ausschließen, dass hier menschliches Versagen aus Sicht des Systems oder Gewissensbisse aus Sicht der Menschheiten hier eben halt eine Rolle spielen können.
Und es scheint ja auch so zu sein, dass er selber hier schon durchaus klar seine Meinung kundtut, der Herr Bennett. Denn hier heißt es, dass am Ende sich die westlichen Staatenlenker dann gegen dessen Bemühungen gestellt hätten. Wörtlich, ich sage das jetzt in einem allgemeinen Sinne. Ich denke, es war eine legitime Entscheidung des Westens, Putin weiterhin zu schlagen und nicht zu verhandeln. Auf die Frage, ob die Westmächte die Vermittlungsbemühungen blockiert hätten, antwortet er wörtlich, der Naftali Bennett, im Grunde genommen ja, sie haben es blockiert und ich fand, dass sie falsch lagen. Das heißt also, es ist schon ein Statement, das man nicht einfach vom Tisch wischen kann. Und demnach waren also sowohl Russland als auch die Ukraine damals bereit, ihre Position zu ändern. Und es waren vor allem westliche Staatschefs, die diese Einigung verhindert haben. Das geht so aus Bennetts Äußerungen hervor. Und eigentlich ist es ja auch nicht der erste Hinweis auf diese politischen Vorgänge. Hier wird zitiert zum Beispiel die US-Nachrichtenseite Axios, die am 8. März letzten Jahres unter Berufung auf israelische Beamte geschrieben hatten, Putins Vorschlag sei für Selenskyj schwer zu akzeptieren, aber nicht so massiv, wie sie erwartet hätten. Sie sagten, der Vorschlag beinhalte keinen Regimewechsel in Kiew und erlaube der Ukraine, ihre Souveränität zu behalten.
Also was für mich deutlich wird, ist, dass Israel sich ganz klar distanziert von der westlichen großen Politik der transatlantischen Achse. Und das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass die unmittelbaren Nachbarn von Israel, nämlich die arabischen Staaten, die Vereinigten Emirate, alle wie sie da sind, Katar und wie sie alle heißen, und natürlich auch der Iran, mittlerweile in einer sehr starken Verbindung mit China und eben halt auch mit Russland sind und auch sogar mit Afghanistan, Pakistan und all diese Länder, die ja sehr bevölkerungsreich sind. Und man an der Stelle vielleicht auch schon so ein bisschen die Fahnen neu hisst, um mal zu sehen, was da kommt. Denn diese Hegemonialmacht, diese unipolare Weltordnung, die wir hatten, nach diesen amerikanischen Regeln, die sie gestellt haben, die ja das Völkerrecht ersetzt hätten, da kann es momentan doch den Eindruck, den kann man gewinnen, dass das Ganze jetzt gegen die Wand fährt und dann eine Neuordnung ist. Und damit positioniert sich eventuell Israel auch schon.
Ja, war ja doch jetzt mal so eine Richtung, in die du das eingeordnet hast. Und hier gibt es noch weitere Informationen. Im März später, also im letzten Jahr, trafen sich russische und ukrainische Beamte neuerlich in Istanbul. Wir hatten darüber hier auch berichtet und haben anschließend auch ihre Konsultationen auf virtueller Ebene fortgesetzt. Beide Seiten hätten sich dann darauf geeinigt, auf einen Rahmen für eine vorläufige Vereinbarung. Das berichtete später das Magazin Foreign Affairs und berief sich dabei auf ehemalige US-Beamte. Russische Beamte und sogar Putin selbst hatten öffentlich erklärt, dass eine Einigung nach den Istanbuler Gesprächen kurz bevorstand. Kannst du dich daran erinnern? Darüber hatten wir hier gesprochen.
Ja, ja, wir haben darüber gesprochen, das stimmt.
Und aber diese Verhandlungen sind dann auch wieder gescheitert. Und das soll auf weiteren Druck des Westens hin passiert sein, heißt es hier. Boris Johnson hat Kiew im April 2022 besucht und Herrn Selenskyj aufgefordert, nicht länger mit Russland zu verhandeln. Und wie die Ukrainska Pravda berichtete, war Selenskyj zufolge zwar die Ukraine bereit, ein Abkommen mit Russland zu unterzeichnen, aber die westlichen Unterstützer Kiews, die waren es nicht. Und wir hatten auch hier darüber gesprochen, ich erinnere mich deswegen so genau, weil ich weiß noch, wie wir gehofft hatten, dass es doch unter der Einflussnahme verschiedener Politiker aus unterschiedlichen Ländern doch noch zu Frieden kommen könnte. Und damals war es der türkische Außenminister Cavusoglu, der hatte sich im April geäußert und demnach, so hatte er es geäußert, gäbe es einige NATO-Länder, die den Krieg in der Ukraine verlängern wollten. Wörtlich hatte er gesagt, nach den Gesprächen in Istanbul dachten wir nicht, dass der Krieg so lange dauern würde. Aber nach dem Treffen der NATO-Außenminister hatte man den Eindruck, dass es innerhalb der NATO-Mitgliedstaaten einige gibt, die wollen, dass der Krieg weitergeht. Dass der Krieg weitergeht und Russland geschwächt wird. Ihnen ist die Situation in der Ukraine ziemlich egal. Und wenige Tage nach den Äußerungen von dem türkischen Außenminister Cavusoglu hat der amerikanische Verteidigungsminister Austin zugegeben, dass eines der Ziele der USA bei der Unterstützung der Ukraine darin bestehe, Russland zu schwächen.
Gut, und damit natürlich die US-Rüstungsindustrie zu stärken. Ja, und da sehen wir zum Schluss natürlich, wie der amerikanische Minister hier natürlich den Kreis wieder schließt und diese kurze Zwischenbemerkung von Herrn Biden, dass er sich eigentlich für einen Frieden mehr oder weniger stark machen würde, was da so mitschwingt, ist eben halt offenbar nicht der Fall gewesen. Und wenn wir sehen, dass jetzt hier der britische Premierminister Johnson zu seiner Zeit tatsächlich so viel, ich sag mal, Druck ausgeübt hat auf die Amtskollegen in Europa, daran erkennt man, dass er mehr oder weniger schlicht und ergreifend US-amerikanische Interessen vertreten hat und damit ist die transatlantische Achse wieder dargestellt. Wäre es nicht Boris Johnson gewesen, sondern zum Beispiel Victoria Nuland aus USA, hätte jeder gesagt, okay, das passt ins Bild. Aber man bringt zwischendurch zur Verwirrung dann eben halt plötzlich dann Herrn Biden oder die USA mit rein und sagt dann, okay, eigentlich haben sie es anders gesehen und das kam jetzt eben halt von England. Also ist eigentlich eine klare Struktur.
So, und wenn wir das jetzt alles zusammenzählen und wir sehen die schwersten Auswirkungen, Hunderttausende Tote soll es in diesem Krieg inzwischen gegeben haben, in der Ukraine, in Russland, Millionen Flüchtlinge, die Zerstörung der Energieversorgungs- und Lebensmittelproduktionsanlagen, die ja nun Ausweitungen haben auf die ganze Welt, dann ist es praktisch kaum auszuhalten, dass eventuell ein Frieden hätte erreicht werden können, wenn der goldene Westen nicht dazwischen gegangen wäre. Und das sind erstmal Dinge, das muss ich ehrlich sagen, das muss man erstmal verarbeiten. Denn man kann sich so etwas eigentlich nicht ausmalen. Andreas, und wenn ich mir dann weitere Meldungen anschaue, zum Beispiel Thomas Röper vom Antispiegel, der geht ja immer auch in die russischen Medien hinein und gleicht auch die Informationen dort ab mit den Medien aus dem Westen. Vieles können wir nicht mehr abgleichen, weil viele russische Medien verboten sind für die europäischen Nachrichtenübermittler. Und Röper berichtet im Antispiegel über die westlichen Medien und die westlichen Politiker, die den Menschen ständig Angst davor machen, dass Russland mit dem Einsatz von Atomwaffen droht. Also wir finden ja auch hier wieder das Moment, das die Menschen immer unter Druck setzen will, immer in Angst und Schrecken versetzen will. Und da sind tatsächlich die Hofberichterstatter in Deutschland und auch die Politiker an erster Stelle zu finden. Ja, und es gibt natürlich auch bei uns viele Nachfragen. Die Menschen fragen, wie realistisch ist denn jetzt so ein Atomkrieg? Und Röper hat hier eine klare Position dargestellt in seinem Artikel. Du hast dir das mal näher angeschaut.
Ja, diese pauschale Bedrohung, dass Russland gesagt hat, wir werden also da mehr oder weniger alles mit Atomwaffen niedermachen im Westen, das ist natürlich alles ein bisschen erstmal klar zu differenzieren. Also Russland hat eine ganz klar formulierte Doktrin für den möglichen Einsatz von Atomwaffen. Und demnach kann Russland nur unter 4 Bedingungen, die stehen fest, Atomwaffen einsetzen. Erstens, wenn ein Feind Atom- oder andere Arten von Massenvernichtungswaffen gegen Russland und seine Verbündeten direkt einsetzt. Das ist der erste Punkt. Zweitens, wenn glaubwürdige Informationen über den Start ballistischer Raketen zum Angriff auf Russland und seine Verbündeten vorliegen. Das wäre der zweite Punkt für einen atomaren Gegenschlag. Und drittens, wenn ein Feind Einrichtungen angreift, die für Vergeltungsmaßnahmen durch die Nuklearstreitkräfte erforderlich sind. Und viertens, das ist das Letzte dabei, im Falle einer Aggression gegen Russland mit konventionellen Waffen, die die Existenz des russischen Staates selbst bedroht. Das sind also alles hier ganz furchtbare vier Punkte, die Voraussetzungen sind. Und diese Voraussetzungen werden von den westlichen Medien in ihren Berichten eben jedoch gern verschwiegen. Und man schreibt lieber von einer pauschalen Drohung. Das ist dann doch ein bisschen zu einfach.
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich das jetzt hier auch nicht wirklich beruhigt. Denn wenn ich mir den Bericht von heute, den wir gerade durchgesprochen haben, ausgelöst durch das fünfstündige Interview des ehemaligen israelischen Ministerpräsidenten Bennett, wenn ich mir also anschaue, zu was der Westen offenbar fähig ist, dann beruhigt mich das alles nicht besonders.
Naja, also ich meine, wenn Joe Biden jetzt vor nicht allzu langer Zeit sogar einen präventiven, ich sage mal, Reaktionsschlag, also die Aktion ist noch nicht gefallen, aber eine Reaktion sollte man dann schon präventiv, atomar beispielsweise, in die Diskussion bringen, da wird das dann schon ziemlich kritisch. Das heißt, es ist auf allen Seiten natürlich ein hochsensibler Vorgang und hier geht es um Millionen und Abermillionen von Menschenleben, die hier zur Disposition stehen.
Ja, und laut Thomas Röper wird Wladimir Putin in Russland derzeit heftig kritisiert, weil er so lange auf die Verhandlungen mit dem Westen gesetzt hat. Und im Nachhinein sehen sich in Russland diejenigen bestätigt, die schon lange die Meinung vertreten haben, Russland hätte bereits nach dem Angriff Kiews auf den Donbass, das war ja 2014, militärisch einschreiten müssen. Dann, so sagen die jedenfalls, wäre die heutige Tragödie ausgeblieben, weil die damalige ukrainische Armee, die nicht einmal mit den Rebellen im Donbass fertig werden konnte, schnell zusammengebrochen wäre.
Ja, das sind die tatsächlichen Kritiken, die vom russischen Volk gegen Putin tatsächlich in großen Stückzahlen laufen. Denn dadurch ist es natürlich so, dass jetzt mehr russische Soldaten sterben, als gestorben wären, wenn man es damals hätte geregelt. Also das sind die Situationen. Aber Putin hat offenbar 8 Jahre lang auf Verhandlungen gesetzt. Aber heute sprechen ja sogar westliche Staatschefs davon oder ehemalige, dass man Russland mit dem Minsker Abkommen hingehalten hat und diese Vereinbarung gar nicht ernst meinte. Das ist natürlich schon eine ganz heikle Aussage. Das hat die ehemalige Bundeskanzlerin Merkel gesagt, auch der amtierende Präsident Macron aus Frankreich und eben halt, den wir gerade besprochen haben, der ehemalige britische Premier Boris Johnson. Und im Nachhinein ist das jetzt so kolportiert worden. Das heißt übersetzt, man wollte die Kriegsvorbereitungen umsetzen vom Westen. Das ist das ganz Wichtige, was dahinter stehen muss.
Also eine wichtige Schlüsselrolle dabei scheint wirklich Boris Johnson zu spielen.
Natürlich, weil er zur transatlantischen Achse natürlich mit Joe Biden, ich sage mal, eher auf Augenhöhe zu sehen ist als ein Olaf Scholz und Biden. Aber auch nach dem Überschreiten der roten Linien, und die hat ja Putin ganz klar dem Westen gesetzt, nämlich das militärische Bedrohungspotenzial gegen Russland näher an die eigenen Grenzen zu rücken, NATO und so weiter, ganz besonders die Stationierung von schweren Waffen, denken wir an Polen und so weiter, die ja mit schweren Waffen bestückt wurden, die wurden selbst nach der russischen Intervention, da wurden weitere rote Linien gegen Russland vom Westen ausgetestet. Denken wir an die offiziell befürchtete Sorge des Westens, noch vor kurzem übrigens, an Kiew überhaupt schwere Waffen zu liefern, weil das ja auch eine rote Linie Russlands war oder ist. Das muss man auch mal ganz deutlich sagen. Der Westen hat diese Linie Stück für Stück ausgetestet und dann immer weiter ausgeweitet. Und Röper nennt hier Daten. Zuerst wurden ein paar Haubitzen geliefert und abgewartet, wie Russland reagiert. Dann kamen Harpoon-Antischiffsraketen und die Versenkung des russischen Flaggschiffs Moskawa. Das ist natürlich schon eine ziemlich heikle Geschichte im Schwarzen Meer. Einige erinnern sich. Inzwischen werden Raketen aber mit einer Reichweite von mindestens 150 Kilometern und schwere Kampfpanzer geliefert. Gleichzeitig spricht man im Westen immer realitätsferner davon, aus meiner Sicht, dass der Westen aber keine Kriegspartei sei.
Ja, und es sei immer wiederholt und nie vergessen, wie die Weltinnenministerin Annalena Baerbock dann Russland den Krieg noch erklärt hat. Jan Röper berichtet in diesem sehr aufschlussreichen Beitrag, dass auf Nachfrage von Journalisten die NATO-Staaten keine Antwort liefern, ob sie zusammen mit den nun kommenden Schützen und Kampfpanzern auch Munition mit abgereichertem Uran liefern werden. Diese Munition ist einerseits kostengünstig und hat eine sehr starke panzerbrechende Wirkung. Vor allem aber, auf der anderen Seite, extrem schwere Folgen für viele, viele Menschen, also zivile Menschen.
Dieses hochsensible Thema, wir haben auch darüber gesprochen, inwieweit wir da überhaupt drauf eingehen, wird allerdings von den großen Hofberichterstattern überhaupt nicht in Frage gestellt, obwohl das so elementar wichtig ist. Wir haben es doch gesehen in dem Irakkrieg oder auch im Jugoslawienkrieg, in Kosovo oder Serbien zum Beispiel, als die NATO dort diese Uranwaffen eingesetzt hatten. Deshalb sind die Fragen natürlich auch wirklich legitim. Als nach dem Krieg zum Beispiel im Irak westliche Sachverständige in den Kriegsgebieten zum Beispiel die Strahlung und Auswirkungen auf die Menschen ermitteln wollten, da bot sich ein Bild des Grauens. Ich will da gar nicht drauf eingehen, aber oft haben bei den Experten zum Beispiel, die sich in der Nähe von zerstörten Panzern bewegten, die man ja in den Schlachtfeldern einfach liegen gelassen hatte, die Messgeräte so massiv ausgeschlagen, dass die Experten sofort das Gebiet weiträumig umgehen mussten. Aber gleichzeitig haben sie gesehen, dass Kinder, die auf den kaputten Panzern spielten, natürlich mit diesem Risiko konfrontiert wurden. Denn diese Strahlung kann man ohne Messgeräte eben halt nicht spüren. Und ich will darauf verzichten, die Konsequenzen für die Menschen hier auszuführen. Da gibt es einiges darüber, wer sich dafür interessiert. Unter diesem abgereicherten Uran, der kann da mal gucken. Es ist einfach nur grausam.
Ich möchte auch nicht näher eingehen. Ich habe gerade einen Artikel aufgemacht, den ich vor einigen Jahren veröffentlicht hatte zu dem NATO-Bombenkrieg in Jugoslawien, wo es genau darum ging, was damit in diesen Streubomben und so weiter auch enthalten war. Es ist mit Worten alles nicht zu beschreiben. Andreas, was würde denn passieren, wenn der Westen im Ukraine-Konflikt diese Munition liefern würde mit den Gefahren, die wir gerade besprochen haben? Man spricht ja dabei auch von schmutzigen Bomben, die regional verschossen dann radioaktives Material verstreuen.
Ich denke mal, in diesem Fall ist es auf keinen Fall auszuschließen, dass dieser Vorgang dann, also die Lieferung dieser Uranwaffen, als ein Angriff mit Atom- und anderen Arten von Massenvernichtungswaffen gegen Russland und seine Verbündeten gewertet werden könnte. Die Gefahr ist einfach da. Und bei dieser Einschätzung würde sie Russland dann so entsprechend sehen, dann würde sich natürlich auch Russland tatsächlich den Einsatz mit Atomwaffen als Antwort vorbehalten. Und die Gefahr ist, dass diese Reaktion Moskaus sich nicht nur in Klammern, nicht auf die Ukraine allein begrenzen könnte, sondern auch gegen die Staaten, die Kiew diese Waffen geliefert haben. Und Röper schreibt da ganz wörtlich und in seiner urtypischen Art, salopp gesagt kann man es folgendermaßen formulieren. Wenn ich jemanden eine geladene Waffe und Geld gebe, damit er einen anderen Menschen erschießt, bin ich dann nicht auch Täter, der für die Tat bestraft werden muss?
Ja, es sind keine rosigen Gedanken, die hier geäußert werden. Und es muss ja auch nicht so kommen. Und wir hoffen es auch. Und wir werden auch im Abendgebet, auch heute, darüber wieder sprechen. Und natürlich können wir geistig auch viel dem entgegensetzen, aber vielleicht auch mit Fragen, die wir an die Politiker schicken, mit Fragen und Aufschluss, was hier eigentlich passiert, nach all den Fakten, die hier immer mehr und mehr ans Tageslicht geraten. Wir lesen in dem Beitrag auch, dass der Westen die Reichweite der Raketen erhöht, die er der Ukraine schickt. Aktuell wurde die Lieferung von Geschossen für die HIMARS-Raketenwerfer mit einer Reichweite von 150 Kilometer genehmigt, was eine Verdoppelung der Reichweite der bislang offiziell an Kiew gelieferten Munition ist. Außerdem wird darüber diskutiert, Kiew auch Kampfjets und Langstreckenraketen zu liefern. Herr Scholz sagt nein. Herr Scholz scheint offenbar, das wird auch immer offenkundiger, diese Gefahren im Vorhinein alle sehr gut einordnen zu können. Und wahrscheinlich ist seine Zögerlichkeit auch darauf zurückzuführen. Es wird jetzt im Westen erklärt, dass der Westen gegen ukrainische Angriffe auf das russische Kernland ist. Aber in Kiew wird laut Thomas Röper ganz offen gesagt, dass man Flughäfen, Militärstützpunkte, Waffenlager und anderes mehr in Russlands Hinterland beschießen möchte, um den russischen Nachschub zu stören.
Und wir dürfen nicht da vergessen, daran sei nochmal erinnert, wie nahe Moskau eigentlich rein von der geostrategischen Seite eben halt nah dran liegt. Das ist wirklich hier ein furchtbares Szenario, was wir hier beschreiben. Und wir haben im Vorfeld wirklich gerungen, ob wir dieses heikle Thema jetzt überhaupt bringen sollten. Denn es sind ja doch schon viele Nerven blank. Aber es ist doch schon wichtig und es geht nicht um Angst zu verbreiten, sondern um einen theoretischen Vorgang hier zu beschreiben, der hoffentlich in der Praxis eben halt nicht umgesetzt wird. Die perverse Logik dieser gesamten atomaren Abschreckung ist ja, dass keine Seite einen Atomkrieg gewinnen kann. Wer als Erster schießt, der stirbt als Zweiter, nämlich durch den Gegenschlag des Gegners. Das entscheidende Element der atomaren Abschreckung ist die sogenannte Zweitschlagsfähigkeit, also die Fähigkeit auf einen atomaren Angriff mit einem atomaren Gegenangriff antworten zu können. Und daher stellt sich jetzt eine wichtige Frage. Was passiert, wenn Kiew mit vom Westen gelieferten Langstreckenwaffen, und zwar egal ob bewusst oder unbewusst, eine russische Einrichtung angreift, also auf russischem Gebiet, die Russland als erforderlich für seine Nuklearstreitkräfte betrachtet? Das würde nämlich bedeuten, dass Russland sich in der Gefahr sieht, seine Zweitschlagfähigkeit zu verlieren, also gegenüber einem Atomschlag der USA schutzlos zu sein. Und das wäre wohl das gefährlichste Szenario für den Beginn eines Atomkrieges, egal ob gewollt oder aus Versehen.
Der russische Außenminister Lavrov hatte das vor kurzem folgendermaßen formuliert, wörtlich: Wenn Washington und die NATO-Staaten Kiew Waffen liefern, um Städte tief in Russlands Hinterland anzugreifen und um unsere in der Verfassung verankerten Gebiete zu erobern, zwingen sie Moskau, harte Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Sagt später nicht, wir hätten euch nicht gewarnt.
Ja, das ist so ungeheuerlich, was wir hier hören müssen. Und wir hören von diesen Aussagen in den westlichen Medien nichts, obwohl sie uns ja direkt angehen. Und ich sehe es auch als unsere Aufgabe in diesem Kanal, diese aktuellen strategischen Spiele mit dem Feuer ganz eindeutig hier zu beschreiben. Wir sind trotz dieser furchtbaren Hintergründe natürlich im Gottvertrauen und hoffen natürlich, dass diese Szenarien niemals Realität werden. Das möchte ich auch noch mal ganz deutlich machen.
Ja, Andreas, ich danke dir für diesen nicht ganz einfachen Exkurs. Wie gesagt, wer sich an geistiger Gegenwehr beteiligen möchte, der sei zum heutigen Abendgebet herzlich eingeladen. Wir wollen mal nach Russland schauen. Letzte Woche, vorletzte Woche, vorvorletzte Woche gab es viele Meldungen darüber, dass die Sanktionen, die die EU gegen Russland erlässt, und der gesamte Westen natürlich, USA ja auch, dass die Russland schon schaden, aber vielleicht den Sanktionsgebern selber mehr. Jetzt lesen wir, Andreas, dass Russlands Staatsfonds sein Portfolio drastisch umschichtet. Der chinesische Renminbi, also der Yuan, und Gold werden zu Schlüsselkomponenten aufgewertet. Westliche Währungen wie Dollar und Pfund ausgeklammert. Was bedeutet diese Nachricht? Die hat übrigens das Portal der deutschen Wirtschaftsnachrichten veröffentlicht.
Naja, also die angeschlagene Situation, wenn nicht sogar der Zusammenbruch der monopolaren Welt der USA, wird immer mehr in Schwierigkeiten geraten. Also nun darf der Staatsfonds in Russland den Anteil von Gold zukünftig unter seiner Verwaltungshoheit nach zuvor 20%, jetzt auf 40% aller Einlagen anheben. Das heißt also von 20% auf 40% den Goldanteil zu erhöhen. Die Obergrenze für den Anteil des Yuan, also der chinesischen Währung, wurde demnach von 30% auf 60% verdoppelt. Also theoretisch heißt das, könnte Russlands Staatsfonds also künftig nur noch mit Yuan und Gold gefüllt sein. Dieser Fonds, der hat übrigens die Aufgabe, die in erster Linie das russische Rentensystem abzusichern, aber auch bei Engpässen liquider Art Rücklagen zu haben. Und er wird finanziert aus den Einnahmen des russischen Staates, aus den Steuern, die natürlich durch die Rohstoffverkäufe und so weiter laufen. Der russische Rechnungshof hat gefordert, dass Währungen von Ländern, die Sanktionen gegen Russland erlassen haben, künftig nicht mehr berücksichtigt werden sollen. Und das ist schon ein schwerer Schlag für den US-Dollar und den Euro, die bisher 45% des gesamten Fonds aus 185 Milliarden Dollar besteht, der plus 10% eben halt in britischen Pfund, die da noch mit drin sind. Also das soll jetzt wegfallen.
Ja, und die Beimischung und die schrittweise Erhöhung des Renminbi-Anteils seit ja schon 2021 gilt als kleiner Meilenstein in der Strategie der Chinesen, sagen die deutschen Wirtschaftsnachrichten, ihre Währung zu einer international akzeptierten Handels- und Reservewährung aufzubauen.
Naja, ich meine, die russische Wirtschaft läuft ja im Verhältnis zu den Sanktionen sensationell gut, wie sogar die US-Ratingagenturen veröffentlichen müssen natürlich, auch wenn die Medien nicht darüber groß für den Normalbürger berichten. In den Fachkreisen ist es bekannt, dass die russische Wirtschaft gut steht. Die Integration jetzt von physischem Gold in das Portfolio war ja eine Reaktion auf die sich zunehmend verschlechternden Bedingungen zwischen den westlichen Staaten, allem voran den USA und Großbritannien, ja, und Russland natürlich im Zuge der ukrainischen Krise. Denn das Gold soll aus Sicht des Kremls als Stabilitätsanker dienen, um den Fonds zu schützen. Man arbeitet dann natürlich mit Sicherheiten. Allein der Fonds verfügt über mehr als 554 Tonnen Gold, offiziell. Man kann davon ausgehen, ich gehe davon aus, dass die eigentlichen Beteiligungen weitaus größer sind, diese Summen als 554 Tonnen, weil man natürlich auch über die Zentralbanken beteiligt ist an Goldminen. Und aus diesem Grunde kann man das schwer zuordnen, wie viel tatsächlich da liegt.
Was glaubst du denn, wie sich das jetzt auf den Goldpreis auswirken wird? Denn die Nachfrage scheint ja bis in den fernen Osten extrem angestiegen zu sein.
Naja, Russland wendet sich vom Dollar ab. Auch China hat diese Bestrebung. Muss aber weit sensibler damit natürlich umgehen, weil die USA gigantische Dollarschulden in Billionenhöhe bei China aufgebaut hat, die natürlich durch einen Crash der USA verloren gehen würden, China, und das wollen sie natürlich nicht. Man sieht aber einen klaren Trend weg vom US-Dollar. Ja, und durch den Ankauf, um die Frage zu beantworten, von Gold durch die russische Zentralbank, die allein zwischen 2014 und 2020 jedes Jahr, man höre und staune, rund 200 Tonnen Gold zugekauft hat, ist der physische Angebotsmarkt natürlich ziemlich gestresst im Augenblick. Es ist also zu wenig Angebot. Man versucht zwar mit Papierstrategien auf fallende Kurse zum Beispiel zu manipulieren und so weiter, den Preis nach unten zu bringen, was aber immer weniger gelingt. Das sehen wir an den kontinuierlich steigenden Preisen der Edelmetalle. Und so müssen wir auch irgendwann mit einer Preisexplosion rechnen. Edelmetalle sind physisch aus meiner Sicht übrigens auch neben Investmentdiamanten die sicherste und vor allem mobilste Möglichkeit, das Vermögen zu sichern. Nicht nur für Staaten, sondern auch für Privatbürger, sofern sie denn Geld überhaupt noch haben. Da geht es also nicht nur um Gold, sondern auch um Platin. Das könnte übrigens nach dieser langen Durststrecke auch von einem Boom im Prinzip partizipieren. Also man sollte da aber strategisch vorgehen. Die Standardmethoden, gerade für private Bürger oder Unternehmer, wie der Kauf in Europa oder die Lagerung in Zollfreilagern beispielsweise von Edelmetallen, sollte man aus meiner Sicht überprüfen. Denn Europa steht im Zentrum der Verwerfungen der Ökonomie und des Geldwesens. Da geht es also nicht nur um die EU, Und nach wie vor bekomme ich da viele Anfragen, auffällig oft übrigens auch von Schweizern, die ihr Vermögen aus der Schweiz rausholen wollen. Das ist ganz interessant zu diesem ganzen Thema, wie man sich optimal jetzt für den großen Umbruch wappnen sollte. Da gibt es einige Grundregeln, die leider von den meisten nicht angewandt werden.
Mahnte und warnte der Herr Popp, wie seit Jahren und wie dann leider auch oft bestätigt wird. Wir wollen noch mal eine Aussage anschauen von dem russischen Außenminister Lavrov aus dem Jahr 2021. Wörtlich: Das von Sanktionen ausgehende Risiko sollte reduziert werden, indem die Unabhängigkeit der Wissenschaft und der technologischen Industrie gestärkt wird und indem die Abwicklung des Handels in lokalen und anderen internationalen Währungen, welche den Dollar ersetzen können, gefördert wird, um letztendlich schrittweise aus dem vom Westen kontrollierten Zahlungssystem auszusteigen. Zitat Ende. Und dann gibt es noch ein Zitat von dem Portal Bullion Star. Da heißt es: Physisches Gold birgt, wie alle Goldbesitzer wissen werden, kein Kontrahentenrisiko und kein Kreditrisiko. Daher ist es das ultimative monetäre Gut, das ein Nationalstaat haben sollte, wenn er sich Sorgen über das von anderen Ländern ausgehende Sanktionsrisiko macht.
Ja, und eines ist hier auf jeden Fall erkennbar, um es zusammenzufassen. Russland baut seinen Edelmetallschatz speziell in Gold weiter aus. Sie haben ja auch die größten übrigens Vorkommen an Palladium. Auch das ist ein wichtiges Platinmetall, gehört zur Gruppe der Platinmetalle. Da können sie sogar den Preis regelrecht steuern weltweit. Also zurück nochmal. Russland baut aber den Goldschatz vor allem weiter aus, weil Gold ein Vermögenswerk darstellt, der von rechtlichen und politischen Risiken frei ist. Also das ist ganz wichtig. Es gibt kein Kontrahentenrisiko, dass also jemand das anerkennen muss als Wert. Ein Geldschein ist nichts anderes als ein Blatt Papier oder sogar nur Bits und Bytes auf einem Plasmabildschirm. So, und damit steckt Russland natürlich durch seinen eigenen Staatsfonds als Goldkäufer offenbar in einem sehr großen geopolitischen Spiel, was viele noch gar nicht erkennen offenbar, welches die monetäre Welt dramatisch umordnen könnte. Deshalb sind wir auch alle selbst davon betroffen. Deshalb ist es so wichtig, auch seine privaten Finanzen dringend immer wieder zu überprüfen und gegebenenfalls nachzujustieren oder eventuell sogar ganz neu zu ordnen.
Dankeschön für diesen Einblick und für diesen Ausblick, Andreas. Mögen es viele gehört haben, die es vielleicht auch betreffen könnte. Wir kommen jetzt mal wieder zum Inland nach Germany. Und es gibt viele Stimmen, die jetzt erst recht, nachdem auch kein russisches Öl mehr offiziell nach Deutschland und nach Europa kommen soll oder eben nur auf teuren Umwegen. Es geht immer und immer wieder um das Thema Blackout und Stromabschaltung. Du hast es vorhin gesagt, die Gefahr ist keineswegs gebannt. Bislang ging es einigermaßen gut, weil es ein relativ milder Winter in Europa, in Mitteleuropa war. Und man kann nur hoffen, dass er damit auch beendet ist. Aber wie gesagt, ein Blackout bleibt ein Blackout. Und auch wenn es draußen nicht sehr kalt ist, kann es sehr, sehr unerfreulich werden, wenn nämlich gar nichts mehr geht. Wir haben das ja auch gerade wieder erlebt. Wenn dann erstmal gar nichts mehr geht, dann geht auch keine Wasserspülung und dann geht kein Herd und keine Kaffeemaschine und kein Computer und kein gar nichts. Also das heißt, es ist schon sehr wichtig, auch wenn es überhaupt nur geht, vorzusorgen, vorzubeugen, wie es überhaupt nur möglich ist. Und natürlich kann sich nicht jeder einen teuren Echo-Flow leisten, aber es gibt ja auch die kleineren Versionen, die da nicht, die sind dann, was weiß ich, unter 1.000 Euro, wo man zumindest mal das Nötigste weiterlaufen lassen kann. Und ich glaube, da gibt es sogar, Kopp Verlag hat im Moment sogar treue Angebote, das heißt, das ist alles preislich reduziert. Ich weiß nicht, ob du was dazu sagen kannst, aber auf jeden Fall kann man sozusagen seine Steckdosen, auch wenn man auf Reisen geht, Campingreisen oder so, in so einem Gerät mitnehmen und ist dann jederzeit safe. Ich weiß nur, dass von denen, dass wir hatten dann nämlich nachgefragt, dass von diesen Geräten, glaube ich, auch nicht mehr viele da sind und auch keine mehr nachkommen.
Naja, ich kann natürlich verstehen, gerade in Anbetracht dieser inflationären Entwicklung des Geldes, was wir haben, dieser extrem steigenden Preise. Wir haben uns gestern darüber auch unterhalten, wenn wir mal einkaufen gehen in Supermärkten und so weiter, was die Preise extrem gestiegen sind. Das ist ja ein weltweites Phänomen und dass es da natürlich drauf ankommt, auch seine Kohle mehr oder weniger zusammenzuhalten. Und wenn dann beispielsweise man ein Ecoflow sieht, da für 4.000 oder 5.000 Euro, dann zuckt man natürlich zusammen. Es gibt aber eben halt auch schon kleinere Modelle, die man kaufen kann und die kosten dann eben halt unter 300 Euro oder eben halt unter 600 Euro, die auch schon eine enorme Leistung bringen können, womit man tatsächlich zumindest eine gewisse Grundversorgung natürlich halten kann. Also das ist auch an der Stelle nochmal ganz wichtig. Man muss dann natürlich nicht immer die Goldvariante fahren. Manchmal dann reicht auch die Bronzevariante.
So, und wie fragil eigentlich die Lage ist, das haben die deutschen Wirtschaftsnachrichten hier nochmal aufgeführt. Auch die Bild-Zeitung hat kürzlich darüber berichtet, über diesen vertraulichen Vermerk des baden-württembergischen Umweltministeriums, wo es heißt, mit Blick auf Winterzeit und die angespannte Versorgungssituation, dass eben kontrollierte Stromabschaltungen nicht mehr auszuschließen seien. Und im Zuge dieser Stromabschaltung ist klar, geht es als erstes an energieintensive Unternehmen, dann an ganze Stadtteile, wo Menschen leben, oder sogar ganze Regionen, um die eben zeitlich begrenzt vom Stromnetz zu trennen, damit ein Frequenzabfall verhindert wird und damit einhergehend eine Instabilität des Gesamtnetzes. Das darf man ja auch nicht außer Acht lassen. Und es ist gerade in Baden-Württemberg da einiges passiert in letzter Zeit. Der zuständige Netzbetreiber Transnet BW, der musste mehrfach intervenieren, um diesen Frequenzabfall zu verhindern. Der tritt immer dann auf, wenn einer gewissen Nachfrage nach Elektrizität ein zu geringes Angebot gegenübersteht, also schlichtweg zu wenig Strom im System vorhanden ist, um alle Nachfrager zu bedienen. Und eben auch im Fall eines spürbaren Anstiegs der Netzfrequenz müssen die Betreiber reagieren, indem eben steuerbare Stromlieferanten, zum Beispiel Kohle- oder Gaskraftwerke, abgeschaltet werden, da in einem solchen Fall zu viel Strom einer zu geringen Nachfrage gegenübersteht. Andreas, das ist ja auch nicht so ganz einfach, das Ganze zu verstehen.
Naja, zu verstehen ist es vielleicht schon, wenn man das mal versucht zu vergleichen. Ich habe das öfters gebracht, dieses Beispiel mit dem Wasserschlauch, in dem eben halt ein bestimmter Druck sein muss, wenn wir uns das eben halt so vorstellen. Und wenn dieser Druck zu gering ist, dann fällt das Ding zusammen, dieser Schlauch, und geht nicht mehr. Und wenn der Druck zu stark ist, dann würde dieser Schlauch platzen. Und wenn jetzt beispielsweise an diesem Schlauch ganz viele Wasserhähne dran sind, die alle gleichzeitig das Wasser entziehen, dann muss die Pumpe natürlich am Stausee, die dafür sorgt, dass das Wasser immer nachgepumpt wird, dafür sorgen, dass immer wieder der Druck auch entsprechend ist. Und das ist dann eben halt das Problem. Und an dieser Stelle ist das natürlich nicht mehr einfach so machbar, weil wir zum Beispiel die Gaskraftwerke nicht mehr haben. Und Gaskraftwerke sind Werke, mit denen man ganz schnell Druck aufbauen und auch Druck runterfahren kann. Das ist wie beim Autofahren. Wenn ich Gas gebe, beschleunigt der Wagen, und wenn ich Gas wegnehme, bremst er sofort wieder ab. Diese schnellen Reaktionen sind extrem wichtig, um diese Frequenz, stellen wir uns diesen Wasserdruck vor, das ist jetzt eben halt bloß in diesem Fall die Herzgeschichte, so nennt man das dann eben halt in den Stromkabeln, die immer genau diese Höhe haben muss. Und genau an dieser Stelle steht dann natürlich ein Waschlappenkretschmer, der dann mehr oder weniger sagt, dann wird die Kiste eben halt abgeschaltet. Und das ist so eine Art Schwabendiktatur aus Sicht eines Unternehmers, der sagt, ich unterliege jetzt im Prinzip einer diktatorischen Maßnahme, weil ich nämlich als Unternehmer nicht mehr planen kann, koordinieren kann, weil ich nicht weiß, ob Waschlappenkretschmann anordnet, jetzt eben halt den Strom beispielsweise in meinem Gebiet abzustellen und dabei mein Betriebslauf nicht runtergefahren wird, sondern abgebrochen wird. Selbst wenn noch eine kurze Zeit dann mit Notstromaggregaten gearbeitet wird, das ist das Hauptproblem.
Also es ist ja kein Wunder, dass viele energieintensive Unternehmen jetzt einfach Deutschland den Rücken kehren, weil das sind ja so große Gefahrenquellen und Risiken, die niemand mehr eingehen will. Also schon vor 4 Wochen ungefähr hat die Transnet BW den Kunden über die App mitgeteilt, dass ein Engpass bei der Stromversorgung erwartet werde. Die Kunden sollten deshalb energieintensive Tätigkeiten wie Kochen oder Waschen vorziehen, beziehungsweise in einem gewissen Zeitraum ganz unterlassen. Und ebenso wie jetzt, auch am 15. Januar, sprang damals die App von Gelb auf Rot, das heißt Stromnachfrage reduzieren. Und der Grund für die Warnungen in beiden Fällen war folgender. Also, da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. In Norddeutschland wurde von den Windparks reichlich Strom produziert. Der konnte aber aufgrund mangelnder Übertragungskapazitäten eben nicht nach Süddeutschland transportiert werden. Und zudem heißt es hier, werden die Windkraftanlagen bei Windgeschwindigkeiten von etwa 90 Stundenkilometern abgeschaltet. Ein starkes Tiefdruckgebiet mit hohen Windgeschwindigkeiten kann demnach überhaupt nicht zur Stromgewinnung ausgenutzt werden. Wie im Fall einer Flaute müssen dann sogenannte, so heißen die, grundlastfähige Energieerzeuger wie Atom-, Kohle- und Gaskraftwerke zugeschaltet werden. Baden-Württemberg aber verfügt zurzeit nicht über ausreichende eigene Kapazitäten zur Stromerzeugung.
Und diese Geschichte, die jetzt gerade hier nebenbei jetzt erwähnt wurde, nämlich die Transporte vom Strom, weil nämlich die Windkraftanlagen im Norden sind beispielsweise, und runterzubringen in den Süden, wo die großen Industrieansammlungen sind und man schon seit eigentlich Ewigkeiten, seit Jahrzehnten weiß, dass diese uralten Stromtrassen einfach überhaupt nicht ausreichen. So, das ist eben halt das Eigentliche. Das heißt, ein Schüler, der eine solche Arbeit abliefern würde, der würde eine glatte 6 in der Benotung bekommen. Und zwar eine glatte 6. Und zwar nicht nach Schweizer Modell, da ist 6 die höchste Note und 1 die niedrigste, sondern jetzt nach deutschem Modell. Da ist 6 die schlechteste Note. Genau das können wir hier erkennen. Und jetzt kommt dazu natürlich noch, dass wir kein Gas haben, weil ja die Nord Stream 1 und 2 gesprengt wurden. Und wie wir in dem Sonderpodcast da ja, das ist ja ein unglaublich brisanter Podcast, den wir da gemacht haben, den letzten Sonderpodcast, geht gern nochmal rein, wo jetzt von westlicher Seite sogar offiziell in der Times geschrieben wird, dass man also durchaus in Erwägung zieht, dass es der Westen selbst war, der die Dinger gesprengt hat. Also quasi ein Terroranschlag gegen, in diesem Fall, Deutschland, die dann eben halt nicht mehr schnell genug diese Frequenz des Gases halten können. Das ist eine unbeschreibliche historische Situation.
Hier wird die Frage gestellt in dem Beitrag der deutschen Wirtschaftsnachrichten: Kommen jetzt Stromrationierungen? Und dazu heißt es, die Stromversorgung in Deutschland wird infolge des voranschreitenden Ausbaus von Wind- und Solarenergie und dem gleichzeitig stattfindenden Rückbau bei Atomkraft sowie Gas- und Kohlekraftwerken zwangsläufig immer volatiler. Es ist daher zu erwarten, dass Netzbetreiber künftig immer häufiger aktiv ins Geschehen eingreifen müssen, um ein Gleichgewicht zwischen Nachfrage und Angebot sicherzustellen. Der Politik ist das Problem bewusst. So hatte eine Arbeitsgruppe des Wirtschaftsministeriums Ende 2020 untersucht, welche konkreten Auswirkungen eine hauptsächlich auf alternativen Quellen basierende Stromversorgung für die Bürger haben würde. Und ein zentraler Aspekt des Entwurfs war die Idee, dass Besitzern von Elektroautos und Elektrowärmepumpen künftig ohne Vorwarnung der Strom abgestellt werden kann, um die Nachfrage nach Energie zu mindern und dadurch einen im Netz herrschenden Strommangel auszugleichen. Beispielsweise, so zitierten damals mehrere Medien aus dem von der Homepage des Wirtschaftsministeriums verschwundenen Entwurf, könnte zwischen Netzbetreibern und Privathaushalten vertraglich festgelegt werden, dass täglich bis zu 2 Stunden der Strom für Wärmepumpen und Ladesäulen abgeschaltet werden darf. Warum das wohl von der Webseite verschwunden ist?
Naja, weil man natürlich dann sofort erkennen, dass es da um sozialistisch-diktatorische Maßnahmen geht. Das ist ja ein Sozialismus pur. Und wenn ein Unternehmen mit einem nichts anfangen kann, Unkalkulierbarkeit durch staatliche Eingriffe in die Wirtschaft, in die freien Märkte, davon sind wir ja sowieso ellenweit weg. Und aus diesem Grunde werden wir eine gigantische Abwanderung haben, entstanden durch eine nicht mehr angemessene Versorgung durch Energie. Gleichzeitig stellen wir fest, nochmal auf die Nord Stream 1 und 2, dass dort im Westen mittlerweile die tatsächlichen Terroristen vermutet werden. Jetzt muss man fragen, wer das ist. Gleichzeitig gibt es dann eben halt ein spezielles Programm über Hunderte von Milliarden in USA, die gerade die noch gesunden Unternehmen aus Deutschland abwirbt, damit sie sich dort in den USA niederlassen und dort ihre Unternehmen dorthin verlegen. Und dann hätten sie natürlich auch eine saubere Energieversorgung, wo sie dann irgendwo kalkulieren könnten. Ich meine, man kann das relativ einfach zusammenstricken, das Bild.
Ja, und ich möchte noch mal auf einen nicht ganz unwichtigen Zusatz in diesem Beitrag hinweisen, denn es heißt hier: Die Nachteile der alternativen Stromerzeugung sind auch der Grund für einen Gesetzentwurf des grünen Wirtschaftsministers, also dein Freund Habeck, den Einbau intelligenter Stromzähler, also Smart Meter, künftig verpflichtend vorzuschreiben. Und im Wirtschaftsministerium heißt es dazu, der starke Ausbau der erneuerbaren Energien und die zunehmende Sektorkopplung bei Mobilität und Wärme erforderten eine intelligente Verknüpfung von Stromerzeugung und Verbrauch. Das künftige Energiesystem werde wesentlich flexibler und komplexer werden. Und dazu seien die Smart Meter und eine natürlich Digitalisierung der Energiewende notwendig. Das hat Robert Habeck bereits im Oktober angekündigt und hat auch gesagt, dass beim Einsatz von Smart Metern Tempo gemacht werden soll, denn es sei schon viel zu viel Zeit verloren worden.
Wir sehen, Geschichte wiederholt sich vielleicht nicht, aber sie reimt sich. Und da können wir in die Geschichte zurückgehen und kommen da auf ähnliche Muster. Sozialistische Eingriffe, ob national oder international, soll hier mal dahingestellt sein, die dann zu diktatorischen Maßnahmen führen, bis hin dann eben halt auch zum Abschalten des Stroms. Und dann haben wir genau diese Strukturen, die wir hier haben, vor allem die totale Kontrolle. Heute sind es keine Blockwarts, heute sind es Smart Meter, die genau kontrollieren, wie mein Verhalten ist. Da braucht man nicht mal mehr einen rausschicken und gucken, brennt beim Nachbarn noch Licht. Das können die direkt vom Amt zentral sehen. Also das ist dann eine moderne Form einer Struktur und einer Gesellschaftsform, die ich mir nicht wünsche.
Ja, und das Portal Elektrosensibel hatte dazu auch einen Beitrag veröffentlicht zu diesen Smart Meter. Und dazu heißt es, Smart Meter sammelt und speichert detaillierte Informationen, was du gerade gesagt hast. Sie berichten, diese neuen Stromzähler berichten rund um die Uhr kontinuierlich über deinen Stromverbrauch an die Netzbetreiber. Versorgungsunternehmen auf der ganzen Welt installieren Smart-Messgeräte zur Messung des Strom-, Wasser- und Gasverbrauchs. Und die Netzwerkunternehmen wissen schon, wann man zum Beispiel nachts ins Badezimmer kommt, wann man nach Hause kommt, ob man überhaupt zu Hause ist oder weg ist. Und die intelligenten Zähler haben zudem, wie es hier heißt, einen offenen Weg für zusätzliche Dienste, die viele jetzt in der Warteschlange anbieten. Dann können Außenstehende herausfinden, ob du fernschaust, also vorm Fernseher hockst, welche Kanäle man sich ansieht, wann man staubsaugt, wann man einen Trockner benutzt. Und diese Informationen können wiederum verwendet werden, um äußerst detaillierte Informationen über jeden, über das Leben der Familie zu extrahieren. Und am Ende landen wir dann vielleicht bei dem von Deutschland ja stark favorisierten Sozialpunktesystem.
Naja, und dann ist es natürlich auch nicht mehr weit, solche Geräte dahingehend umzubauen, dass man auch noch nebenbei über Mikrofone mithören kann, was man überhaupt sagt. Also das ist die schöne freie Welt des wirklich freien Lebens und des intimen Lebens, welches dann der Vergangenheit angehören würde, wenn die Menschen es sich weiter so gefallen lassen.
Also vielleicht kann man ja auch noch verhindern, dass die Dinger pflichtig werden. Vielleicht auch durch viel Post ans Wirtschaftsministerium, dass man damit nicht einverstanden ist. Denn es gibt noch ein paar Einzelheiten zu diesen Smart Metern, die hier auch aufgeführt wurden bei dem Portal Elektrosensibel, so heißen die. Und da heißt es, Smart Meter strahlen bis zu 14.000 Mal täglich intensive Mikrowellenstrahlung aus. Sie stören die zelluläre Elektrochemie und verursachen Gesundheitssymptome wie Migräne, Tinnitus, Schlaflosigkeit, Schwindel, Herzklopfen, Gedächtnisverlust und so weiter. Und im Mai 2011 bereits hat der Krebsforschungsarm der WHO, das ist die Internationale Agentur für Krebsforschung, die Hochfrequenz-EMF, wie sie von Smart Metern gesendet und empfangen werden, als krebserzeugend der Klasse 2b eingeordnet. Die Stärke und Häufigkeit der Strahlungsstöße macht intelligente Messgeräte für die menschliche Gesundheit besonders gefährlich. Und noch alarmierender heißt es hier auch, ist der Mangel an Daten, nämlich zu den Langzeiteffekten der Smart-Meter-Strahlung. Und da bereits zahlreiche wissenschaftliche Erkenntnisse vorlegen und belegen, dass es Auswirkungen gibt auf die menschlichen Zellen, werden die tatsächlichen Auswirkungen konstanter, rund um die Uhr verfügbarer Smart-Meter-Strahlungsimpulse erst mit der Zeit sichtbar. Wir werden euch diesen Artikel nochmal einstellen, damit ihr euch das genauer durchlesen könnt, um eventuell, wenn ihr etwas formulieren wollt, vielleicht auch an die Bundesnetzagentur, an Klaus Müller persönlich, der freut sich bestimmt auch über ein paar Briefe, damit ihr auch die Informationen dazu vorliegen habt. Ihr Lieben, wir sind im Widerstand und zwar im Geistigen. Man muss kein Schwert haben, man muss keine Knarre in die Hand nehmen, man muss überhaupt nicht körperlich agieren, sondern es ist wichtig, dass wir geistigen Widerstand leisten gegen das, was im Moment hier so alles auch im Anzug ist. Und ich bin eigentlich sehr optimistisch, dass vieles von dem, was sich derzeit ein bisschen beängstigend abzeichnet, so nicht kommen kann und kommen wird, weil die Pläne allzu abstrus werden.
Wir sind ja selber auch davon betroffen und müssen dann widerstehen. Also ich denke mal zum Beispiel bei diesen Smart Metern, auch die gibt es zum Beispiel hier in Kanada. Und wenn man dann zum Beispiel hingeht zu dieser Behörde und sagt, ich will keine haben, dann sagen die im ersten Impuls, es tut mir leid, aber es gibt nur Smart Meter. Die anderen gibt es gar nicht mehr, die alten. Wenn man dann aber nachprüft und darauf besteht, stellt man fest, dass sie dann mitmurren, aber sie machen es dann. Eben halt auch die herkömmlichen alten Meter, die Messgeräte dann installieren, auch wenn sie uns dann doof finden. Man muss halt auch am Ball bleiben und sich nicht alles nehmen lassen. Und vor allem sollte man auch eines tun, man sollte wirklich auch die Unternehmen, die ganz klar gegen meine eigenen Interessen verstoßen, jetzt zum Beispiel aktuell, die meinetwegen irgendwelche Würmer und irgendwelche Insekten in ihr Essen mit reinbringen und das verkaufen, dass man solche Unternehmen dann auch einfach boykottiert. Das ist ganz einfach. Die Macht des Verbrauchers ist weit größer, als wir alle glauben.
Ja, und das können wir sehen, genau an dem Thema Insekten, die jetzt eben in der EU zugelassen wurden, waren ja vorher auch schon so ein paar Grillensorten erlaubt. Da wurde kein großer Bohai gemacht. Aber jetzt, wo, ich glaube, was waren das, eine Heuschrecke oder Hausgrille oder irgend so etwas weiterhin zugelassen wurde, ist das eben auch ins Licht der Öffentlichkeit gekommen. Und es gibt inzwischen Kanäle, die darüber berichten, wo alles diese Insekten enthalten sind. Viele von euch haben die Unternehmen angeschrieben. Wir haben sehr viel Post bekommen. Wir haben einen Teil veröffentlicht. Vieles hat sich auch wiederholt oder gedoppelt. Aber jedem Einzelnen sei Dank dafür ausgesprochen. Denn das ist es, was letztendlich viele, auch Hersteller und Erzeuger und Produzenten, jetzt wachsamer hat werden lassen. Und natürlich möchte man nicht die Kundschaft verlieren, wenn die Verbraucher sagen, nee, das kaufe ich nicht mehr, die Bäckereien beispielsweise und so weiter. Dann stellen die sich jetzt klar hin und ja, nehmen eine gewisse Stellung ein. Wir werden keine Insekten verarbeiten. Also und so sieht man nämlich, dass man doch einiges tun kann, wenn man am Ball bleibt und wenn man das in seinen Möglichkeiten Ruhende tut. Andreas, so wie du das ja auch immer und überall machst.
Immer in der Ruhe bleiben und so werden wir es auch weiter tun.
hast du das wieder schön gesagt. Wir hören uns hoffentlich heute beim Abendgebet. Vielen Dank.
Liebe Grüße und bis Mittwoch dann.